Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Zukunft Familienunternehmen. Mein Name ist Nadine Kammerlander. Ich bin Professorin und Leiterin des Instituts für Familienunternehmen und Mittelstand an der WHU. Wie können Familienunternehmen und der Mittelstand die Transformation ins digitale Zeitalter leisten? Diese Frage diskutieren wir hier anhand von Beispielen und Best Practices. Heute ist unser Thema die Resilienz. Wie machen sich Familienunternehmen fit für die Zukunft? Wie überstehen sie auch schwierige Zeiten? Wie können sie beweglich genug bleiben, um Veränderungen nicht nur mitzumachen, sondern danach auch vorne wegzugehen? Diese Fragen besprechen wir heute mit Wolfgang Launer von EY und mit Birte Hackenjoos. Sie ist Chefin der Haufe-Gruppe. Sie ist schon seit 20 Jahren in dem Unternehmen. Die Haufe-Gruppe fing einstmals an mit losen Infoblättersammlungen. Aber sie hat sich inzwischen zum Wegbereiter für Firmen in die Digitalisierung entwickelt. Hauptsächlich über Cloud- und Softwarelösungen. Und nebenbei ist die Haufe-Gruppe auch selbst zum Vorreiter geworden.
Bei uns speziell ist es nach meinem Eindruck so, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Thema Veränderung schon seit vielen, vielen Jahren erleben. Und die Kolleginnen und Kollegen hier im Hause haben, würde ich mal sagen, als kollektives Gedächtnis, dass diese Veränderung etwas Positives gewesen ist, weil es einfach das Unternehmen langfristig nach vorne gebracht hat und weil es auch für sie persönlich viele spannende, neue und im Ergebnis auch positive Herausforderungen mit sich gebracht hat.
Aber los geht's mit Wolfgang Launer. Er leitet bei EY die Marktaktivitäten für Familienunternehmen in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Hallo, Herr Launer.
Hallo, Frau Professor Kammerlander.
Seit Corona ist das Thema Resilienz nochmal ganz besonders wichtig geworden. Nur wer resilient ist, hat überhaupt Chancen, durch diese Krise zu kommen. Aber Herr Launer, was ist denn Resilienz überhaupt?
Resilienz ist ein Begriff, der ja nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch in der Psychologie und in der Soziologie verwendet wird. Unter unternehmerischer Resilienz verstehen wir die besondere Widerstandskraft und auch die Elastizität eines Unternehmens eben im Umgang mit herausfordernden Situationen und Krisen. Und durch die Corona-Krise hat das Konzept der Resilienz natürlich gerade für Wirtschaft und Gesellschaft aus meiner Sicht einen ganz neuen Stellenwert bekommen, und zwar aus mehreren Gründen. Denn erstens, die Pandemie hat zu einer der gravierendsten globalen wirtschaftlichen Krisen geführt. Sie war quasi auch ein Brandbeschleuniger für die Unternehmen, die eben wenig resilient sind. Und Unternehmen, die eben bereits vor der Krise schlecht aufgestellt waren, die über eine schlechte Eigenkapitalausstattung verfügen, das sind eindeutig die Verlierer in der Pandemie. Und zweitens, für resiliente Unternehmen kann die Krise aber auch ein Sprungbrett zur Transformation sein. Denn es ergeben sich auch gleichzeitig neue Chancen. Denn wer widerstandsfähig, schnell und flexibel ist, der kann gegenüber anfälligen Unternehmen, die eben in der Krise meistens oft mit sich selbst beschäftigt sind, seinen Burggraben vergrößern und er kann Kunden- und Mitarbeiterloyalität stärken. Denn gerade in der Krise sind Vertrauen und Verlässlichkeit die dominierenden Stellhebel. Und drittens, Resilienz ist auch branchenunabhängig. Denn sowohl in stark betroffenen als auch in weniger betroffenen Branchen gibt es Krisengewinner. So haben zum Beispiel einige Unternehmen, die stärker von der Krise betroffen waren, Mitarbeiter aus der Verwaltung in den Bereich E-Commerce umgeschiftet, weil sie einfach dort stärker wachsen konnten als im angestammten Geschäft. Und so sind sie eigentlich ganz gut auch durch die Krise gesteuert. Und an dem Beispiel sieht man eben auch, dass organisatorische Flexibilität ein wichtiger Erfolgsfaktor für Resilienz ist.
Gut, das haben wir ja nun in über einem Jahr Krisenmodus beobachten können. Wie geht es denn der deutschen Wirtschaft heute? Wie gut oder wie schlecht sind denn unsere Unternehmen und ganz besonders die Familienunternehmen bisher durch die Krise gekommen?
Ja, in unserem EY-Mittelstandsbarometer haben wir festgestellt, dass die große Mehrheit der Familienunternehmen in einer stabilen Lage ist. Und aus meiner Sicht gibt es dafür auch gute Gründe, warum gerade Familienunternehmen die Krise gut meistern können. Denn erstens, sie denken eben in Generationen statt in Quartalen. Sie sind also schon lange im Familienbesitz und haben daher natürlich auch einige Krisen schon gemeistert und überstanden. Sie haben zweitens eine sehr hohe Eigenkapitalausstattung. Das ist auch im Übrigen eine Lehre, die sie eben auch aus der Finanzmarktkrise gezogen haben, haben dann also systematisch ihr Eigenkapital aufgebaut und können nun eben auch in angespannten Phasen ihre Mitarbeiter halten. Und wenn die Wirtschaft wieder anzieht, zahlt sich das natürlich aus. Und drittens, sie haben eben oft flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man eben auch sofort reagieren kann, wenn auch der Unternehmer Budgets genehmigen kann. Und last not least, viele Unternehmer sind eben auch in der Pandemie trotz mangelnder räumlicher Nähe einfach viel präsenter geworden, machen beispielsweise Videokonferenzen, wo sie eben persönlich über die Lage des Unternehmens berichten. Und manche machen das sogar aus dem Wohnzimmer heraus. Und das schafft natürlich Nähe und Vertrauen.
Und was hilft sonst noch konkret dabei, die Krise zu meistern? Haben Sie da noch ein paar weitere konkrete Empfehlungen und Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Ja, also zunächst muss man, glaube ich, unterscheiden einfach zwischen solchen unvorhersehbaren externen Schockereignissen wie jetzt eben die Corona-Krise oder Finanzkrise. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch schleichende Krisen, nämlich eben wie Klimawandel, Strukturkrisen in einzelnen Branchen und so weiter. Für die gibt es natürlich Warnsignale. Und bei den schleichenden Krisen ist es einfach wichtig, dass man diese sogenannten Weak Signals einfach rechtzeitig wahrnimmt, ernst nimmt und auch prüft, welche Auswirkungen ergeben sich eben für mein Geschäftsmodell. Hingegen bei den überraschenden Krisen, da ist es einfach wichtig, dass man nicht in Stockstarre verfällt, sondern da ist eben schnelles und proaktives Handeln gefragt, Aufbau eines entscheidungsfähigen Krisenstabs. Vor allem aber ist es wichtig, denke ich, Mitarbeiter, Kunden und auch Lieferanten regelmäßig und transparent zu informieren. Und wir hatten kürzlich in unserer EY Private Lounge ein Gespräch mit einem Unternehmer, dessen Unternehmen Opfer einer Cyberattacke wurde. War plötzlich der Bildschirm schwarz, kein Computer ging mehr. Bezeichnenderweise auch der nicht, auf dem der Notfallplan lag. So, und was haben sie gemacht? Sie haben eben gesagt, wir setzen auf Papier, haben einen Krisenstab errichtet, binnen weniger Stunden ein Lagezentrum mit Stellwänden, Stiften und jede Menge Post-its geschaffen. Ein Familienrat wurde eng eingebunden und es wurde eben nach allen Seiten hin offen kommuniziert gegenüber Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, Behörden und sogar auch in den Medien. Und letztendlich konnte man so auch diese Krise erfolgreich meistern. Und die Fähigkeit, eine Krise erfolgreich zu bewältigen, trägt natürlich dazu bei, auch das Vertrauen der Mitarbeiter und Kunden in das Unternehmen zu stärken.
Stichwort Mitarbeiter. Die meisten Menschen mögen gar keine Veränderungen. Veränderungen machen Angst. Was können nun Unternehmen tun, damit ihre Mitarbeiter mitziehen, wenn Veränderungen anstehen?
Ja, also zunächst mal, Veränderungen können ja nur gelingen, wenn Ziel und Nutzen der Veränderungen klar ist. Und gerade in der Disruption haben natürlich die Mitarbeiter eine hohe Unsicherheit. Wie wird sich mein Aufgabenfeld in der Zukunft entwickeln? Wie krisensicher ist auch mein Arbeitsplatz? Und daher muss ein erfolgreicher Veränderungsprozess einfach mehrere Voraussetzungen erfüllen. Erstens, es müssen alle Mitarbeiter und auch die Führungskräfte gemeinsam mit auf die Reise genommen werden. Transparente Kommunikation, Ziele, Sinn und Risiken der Maßnahmen, das ist einfach eine wichtige Stellschraube. Und zweitens, die Mitarbeiter und Führungskräfte müssen natürlich auch befähigt werden, den Wandel eigenständig und nachhaltig mitzugestalten. Und dazu braucht man natürlich auch die richtigen Methoden und Tools. Und drittens, man braucht natürlich auch klare Messgrößen, also sogenannte Key Performance Indicators, eben für eine transparente Erfolgsmessung. Wie wird das Ganze also umgesetzt? Und weil es eben auch heute einfach wichtig ist, schnell zu reagieren, zeigt sich auch immer mehr, dass das nicht unbedingt eben mit lang ausgetüftelten Plänen gelingt, sondern vielmehr eben auch durch agile Methoden, bei denen einfach mehrere kleine Teams in Selbstorganisationen an laufenden, iterativen Veränderungsprozessen arbeiten. Und solche Methoden erhöhen natürlich einerseits das Verständnis für den Wandel, andererseits steigern sie das Commitment, macht sie sozusagen zum Unternehmer in Unternehmen. Und der letzte Punkt ist sicherlich mindestens genauso wichtig. Es gilt natürlich auch, die Unternehmenskultur auf den Prüfstand zu stellen. Unterstützt sie also auch Veränderung und Wandel? Weil Familienunternehmen stehen ja für eine stabile und starke Unternehmenskultur, die sich eben über mehrere Generationen hinweg entwickelt hat. Und das ist zwar ein Vorteil, wenn es eben um Bindung und Loyalität von Mitarbeitern geht. Auf der anderen Seite muss man eben auch in Zeiten von disruptiven Veränderungen einfach prüfen, ist die Kultur für eine erfolgreiche Transformation, ein Denken in Ökosystemen bereit oder muss sie eben auch weiterentwickelt werden? Ganz nach dem Motto, wenn wir wollen, dass alles bleibt, wie es ist, dann muss sich alles ändern.
Besten Dank, Herr Glauner.
Gerne geschehen.
Ob und wie sich diese Punkte nun auch im echten Leben wiederfinden, das bespreche ich gleich mit Birte Hackenjoos, Chefin der Haufe-Gruppe.
Rudolf Haufe hat 1934 seinen ersten Fachverlag für Recht in Berlin gegründet. 1951 ging es nach Freiburg und von nun an als Rudolf Haufe Verlag weiter. Ersten Ruhm erlangte der Verlag mit seiner Lose Blattsammlung für Juristen und Steuerberater, die er später erfolgreich auf CDs übertrug. Heute bietet das Unternehmen vor allem Cloud- und Softwarelösungen für kleine und große Unternehmen und mit der Haufe Akademie umfangreiche Weiterbildungsangebote. Die Haufe Group beschäftigt um die 2000 Mitarbeiter und hat 2019 rund 400 Millionen Euro umgesetzt.
Bei uns ist jetzt Birke Hackenjoos, seit einem Jahr CEO der Haufe Gruppe. Sie ist Juristin, hat vor mehr als 20 Jahren als Redakteurin im Rudolf Haufe Verlag angefangen. Später hat sie die Geschäftsführung bei Haufe Lexware übernommen. Vor 8 Jahren hat sie als CEO zur Haufe Gruppe gewechselt, von der sie jetzt die Chefin ist. Sie sagt, Resilienz ist eigentlich der gute Umgang mit Veränderung. Herzlich willkommen, Frau Hackenjoos.
Hallo, Frau Professor Kammerlander.
Als Sie vor etwa einem Jahr die Führung der Haufe-Gruppe übernommen haben, da waren wir alle im ersten Lockdown. Was hat das für Sie persönlich bedeutet, gleich zu Beginn hauptsächlich digital mit Ihrem Management und den Mitarbeitenden kommunizieren zu müssen?
Das war natürlich eine echte Herausforderung, weil ich niemanden persönlich begegnen konnte. Das heißt, es musste unheimlich viel über oder fast alles über digital stattfinden. Das hat, wie das, glaube ich, das Erlebnis jetzt in vielen Unternehmen gewesen ist, dann im Ergebnis doch ganz gut geklappt. Einfach weil ich es auch zusammen mit meinem Kollegen Harald Wagner sehr bewusst gesteuert habe, viele Formate angeboten habe. Aber in so einer Situation, wo man am liebsten sehr viel Begegnungen hat, war das natürlich nicht ganz einfach. Ich würde nach einem Jahr jetzt sagen, ist es uns am Anfang schon geglückt, auch relativ schnell in Kontakt mit vielen zu kommen, auch wenn es digital gewesen ist.
Seit dem Ausbruch der Pandemie sind viele nicht resiliente Unternehmen gescheitert oder sind zumindest in Schwierigkeiten geraten. Wie definieren Sie denn persönlich Resilienz?
Ich denke, es kommt sehr darauf an, sich bewusst zu machen, wie man selber auf Herausforderungen, Veränderungen und Veränderungen, die man möglicherweise auch nicht selber angestoßen hat, wie wir alle in diesem Zusammenhang Corona ja nicht gewollt haben, sondern uns darauf einlassen mussten, wie man selber für sich selber festgestellt hat, wie man damit umgehen kann. Ich glaube, da gibt es keine Patentrezepte. Da kann man sich auch nicht nur oder nur sehr bedingt was von anderen abgucken, sondern man muss schon selber auf die eigenen Füße gucken. Wie gut komme ich durch so eine Krise und was hilft mir dadurch zu kommen? Das kann Sport sein, das kann Musik machen sein, das kann Lesen sein, das kann ganz bewusst Yoga am Morgen sein. Ich habe gehört, dass viele Leute damit auch angefangen haben. Und für mich persönlich ist das immer wieder der Versuch zu gucken, was stärkt mich in so einer Phase, wo nicht alles genauso läuft, wie ich es vielleicht freiwillig hätte steuern wollen.
Trotzdem haben sicherlich auch in Ihrer Firma viele Menschen Angst vor Veränderungen. Wie lassen sich diese Vorbehalte ausräumen? Und wie gewinnt man das Vertrauen von diesen Menschen?
Bei uns speziell ist es nach meinem Eindruck so, dass viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Thema Veränderung schon seit vielen, vielen Jahren erleben. Wir haben ja Ende der 90er Jahre uns schon sehr in sehr schneller Zeit, über ein paar Jahre nur hinweg, von einem doch eher traditionellen Verlag mit vor allem vielen lose Blattwerken im Portfolio zu einem digitalen Softwareunternehmen gemausert, verändert, was zwar immer noch als verlegerisches Portfolio Content hat, das aber digital. Und die Kolleginnen und Kollegen hier im Hause haben, würde ich mal sagen, als kollektives Gedächtnis, dass diese Veränderung etwas Positives gewesen ist, weil es einfach das Unternehmen langfristig nach vorne gebracht hat und weil es auch für Sie persönlich viele spannende, neue und im Ergebnis auch positive Herausforderungen mit sich gebracht hat. Insofern würde ich für uns als Haufe Group schon ein bisschen in Anspruch nehmen, dass wir in Summe da ganz gut aufgestellt sind, Veränderungen als was Positives zu sehen und auch als etwas zu sehen, was uns langfristig als Unternehmen hilft. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass einzelne Mitarbeiter sich damit schwer tun. Das kann ich auch absolut verstehen, denn nicht jeder mag ja auch eine Veränderung seines eigenen Arbeitsumfelds und auch nicht jeder hat hinterher das Gefühl, einen spannenderen und besseren Job zu machen als vorher. Aber als Gruppe gesehen sind wir da, glaube ich, sehr gut aufgestellt, mit dieser Veränderung umzugehen und immer wieder mit Freude zu gucken, was bringt uns die Zukunft, wie müssen wir uns noch besser anpassen, was bedeutet das für unser Portfolio Und das übergreifende Wort dafür ist aus meiner Sicht die Chance zu ergreifen, neugierig zu sein auf das, was da kommt.
Sie haben ja viel Erfahrung mit Transformationsprozessen. Können Sie uns hier 2 oder 3 ganz konkrete Beispiele aus der Entwicklung der Haufe-Gruppe nennen und auch erklären, was dabei entscheidend für den Erfolg gewesen ist?
Das von mir eben schon angesprochene, die von mir eben schon angesprochene Veränderung von doch einem traditionellen Verlag hin zu der ersten CD- und DVD-Produktion, um es mal so konkret zu nennen, war die erste Transformation, zumindest in der Zeit, die ich jetzt überblicke, in der Haufe Group, die doch entscheidend dazu beigetragen hat, eben Veränderungen positiv zu umfassen und zu umgreifen. Und was da wichtig war, das kann ich jetzt fast im Rückblick über 20 Jahre so sagen, dass uns das immer wieder begleitet hat, ist ein gewisser Mut, gepaart eben mit der schon angesprochenen Neugier. Was bietet uns das Neue? Eine hohe Kundennähe, indem wir gemerkt haben und frühzeitig antizipiert haben damals, dass das gedruckte Werk zumindest in einigen Bereichen nicht mehr alleine am Markt sein wird, sondern durch Software ersetzt werden wird. Und auch natürlich eine breite Unterstützung, in unserem Fall jetzt von der Familie, wir sind ja ein Familienunternehmen, von der damaligen Geschäftsführung. Und auch das ist und war aus meiner Sicht ein Erfolgsfaktor, dass es ganz entscheidend auch von der damaligen Unternehmensspitze gewollt, getrieben wurde und auch anerkannt und gesehen wurde, dass das ein Weg ist, wo wir noch nicht ganz genau wissen, wie wir rauskommen. Und dementsprechend auch mit Fehlern, die gemacht wurden, so umgegangen wurde, dass gesagt wurde, wir haben jetzt einen Fehler gemacht, aber wir lernen daraus. Und das hat uns im Grunde genommen durch alle Veränderungen dieser 20 Jahre, das ist der Zeitraum, den ich ungefähr überblicken kann, getragen. Auch Veränderungen, die dann später kamen, wo wir, ich sage jetzt mal, Software durch Software ersetzt haben, glaube ich, im allgemeinen Gebrauch, nämlich eine CD dann eher Richtung Cloud entwickelt haben, Internet. Am Anfang war das Wording ja noch geläufiger. Heute würde man, glaube ich, ausschließlich sagen Cloud. Auch das eine große Veränderung. Und auch das hat uns sehr geholfen, dass wir die Erfahrung hatten, Mut, Neugier und klare Leadership von oben, um die Veränderung voranzutreiben.
Und mit welchen Transformationsprozessen setzen Sie sich denn ganz aktuell auseinander? Was bewegt die Haufe-Gruppe derzeit?
Na, uns bewegt natürlich zum einen, durch welchen Katalysator wir durch Corona gegangen sind. Das bewegt uns mit Blick auf unser Portfolio. Was wird sich dadurch ändern, dass sich die Welt in den letzten 12 Monaten radikal geändert hat? Was wird sich aber auch in unserem Miteinander und in der Arbeitsweise verändern? Die Arbeitswelten der Zukunft, das ist ja ein Thema, was viele Unternehmen im Moment gerade umtreibt. Was wird sinnvoll und gut bleiben von mobiler Arbeit und von Videocalls, von weniger Reisen? Was muss aber und wird von allen auch inzwischen, glaube ich, von Herzen gewollt, wieder so sein, wie es vorher war, um es mal so auszudrücken? Also die persönliche Begegnung, der gemeinsame Workshop in einem Raum, die Kaffeeküche, das Treffen auf dem Flur, im Treppenhaus, in der Kantine. Das beschäftigt uns im Moment auch sehr, denn dafür muss und wollen wir natürlich auch einen Rahmen geben, der sowohl räumlich als auch von der, sagen wir mal, Organisationsstruktur so ist, dass alle damit dann auch gut nach dieser Corona-Krise, die sicherlich Dinge in uns zurücklassen wird, die auf Veränderungen hindeuten, um dann auch damit sinnvoll umgehen zu können. Und last but not least ist natürlich auch ein großes Thema, Nachhaltigkeit, was bedeutet das für ein Haus wie das unsrige? Für, ich glaube, die Automobilbranche ist das ja inzwischen relativ gut beantwortet, was das bedeutet. Was bedeutet das in einem digitalen Softwareumfeld? Was bedeutet das auch für unsere Standorte? Und was bedeutet das auch in der Verantwortung für Gesellschaft und unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
Und wie gehen Sie dann bei diesem Thema neue nachhaltige Ausrichtung vor?
Wir sind aktuell dabei, uns im Prinzip mal einen Überblick zu verschaffen, wo wir überhaupt stehen. Denn ich glaube, das geht vielen Unternehmen so, dass sie, so ist es bei uns auch so, dass wir an vielen Ecken, glaube ich, schon sehr gut aufgestellt sind, zum Beispiel was Gebäude angeht. Aber die Frage ist ja, was darüber hinaus kann unser Beitrag sein als digitales Haus, als Softwarehaus? Und das zu eruieren und zu evaluieren ist gerade unser Angang. Wir fangen da nicht in diesen Tagen bei Stunde Null an, natürlich. Aber es hat sich ja auch in den letzten Monaten in dieser Hinsicht einiges getan und verändert. Ich habe das veränderte Reiseverhalten schon angesprochen, was darauf sicherlich nochmal einzahlen wird.
Sie haben ja wirklich jede Menge Transformationserfahrung. Was sind denn Ihre drei wichtigsten Tipps, von denen auch andere Familienunternehmerinnen und Familienunternehmer profitieren können?
Tipp Nummer eins, ich hatte es, glaube ich, vorhin schon erwähnt, einen ganz großen Willen nach vorne zu gehen von Unternehmensspitze und Familie. Diese Transformation ist nichts aus meiner Sicht, was ausschließlich von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern getragen werden kann, wenn das in der Unternehmensspitze nicht nur getragen, sondern auch wirklich nach vorne getrieben wird, wird es für das ganze Unternehmen, glaube ich, schwierig. Ein ganz, ganz großes Wollen in allen Positionen rund um die Leadership und auch in der Familie. Das Zweite ist die Neugierigkeit und der Mut, das Umarmen von Veränderungen. Was bietet mir die Veränderung? Welche Chance ergibt sich daraus? Was kann man erkennen, was tatsächlich für das Unternehmen eine Veränderung ist, die, wenn wir sie nicht anpacken, möglicherweise unternehmenskritisch wird, aber wenn wir sie anpacken, zu großem Wachstum führen kann, zum Wohle des Unternehmens, der Menschen, die hier arbeiten, und auch der Regio, dem Umfeld. Also Neugier, Mut wären da meine beiden Stichworte. Und das Dritte, etwas, was häufig, mit diesem Satz teile ich nicht, als Scheitern erlauben zusammengefasst wird, das sehe ich weniger. Also ich möchte eigentlich nicht vor mir hertragen, ja, ihr scheitert immer schön, das ist schon alles in Ordnung. Nee, eigentlich wollen wir ja auch als Menschen möglichst nicht scheitern. Aber wenn es passiert, ist es nicht schlimm, wenn wir schauen, warum sind wir gescheitert, was waren die Fehler und was lernen wir daraus für die Zukunft. Und dieses permanente Lernen in der Organisation und auch sich zugestehen, dass man als gesamte Organisation, und zwar auch da von Leadership bis hin zu jedem Mitarbeiterinnen und jedem Mitarbeiter, permanent lernt in einem solchen Prozess und sich verbessert und Fehler macht, die man hinterher hoffentlich nicht nochmal macht. Das ist der dritte Tipp. Bleiben Sie am Lernen.
Worauf freuen Sie sich persönlich denn am meisten in den nächsten 2 bis 5 Jahren?
Aus der Veränderung was wachsen zu sehen. Aus dem, was wir im Moment planen oder wo unsere Ideen und Gedanken hingehen, tatsächlich dann auch, um das mal ein bisschen poetisch zu formulieren, etwas blühen zu sehen. Darauf freue ich mich sehr, weil ich mir ganz sicher bin, dass da viele Samenkörner, die wir jetzt gesät haben oder die wir sehen werden, auch aufgehen werden. Und ich freue mich persönlich auch auf das Thema, was ich eben schon ansprach, auf das Thema Lernen. Nicht, weil ich hoffe, viele Fehler zu machen, sondern weil in Summe, glaube ich, das Lernen uns als Menschen und als Unternehmen enorm voranbringt. Und beide Sachen sind, glaube ich, was in den nächsten 2 bis 5 Jahren nicht nur für uns, sondern auch für andere Unternehmen ein großes Thema werden. Und das erfüllt mich mit Freude, dass wir auch gerade viel Gelegenheit haben zu lernen und uns zu verändern. Veränderung ist ja auch immer Lernen und Lernen ist Veränderung. Insofern beißt sich da so ein bisschen, dieses Thema, im positiven Sinne.
Also, wir fassen zusammen. Resilient ist, wer gut beobachtet, lernt, offen und agil auf Veränderungen reagiert und wer vor allem keine Angst vor der Zukunft hat. Ganz herzlichen Dank für diese Einblicke, Frau Hackenjoos.
Sehr gerne, vielen Dank an Sie.
Und das war's auch schon mit der 2. Ausgabe unseres Podcasts Zukunft Familienunternehmen. Wenn Sie uns Kommentare, Fragen oder Ideen senden wollen, sehr gerne. Die Adresse finden Sie in den Shownotes. Und sicher kennen Sie es schon, geben Sie uns gerne ein gutes Rating und empfehlen Sie uns weiter. Und vor allem seien Sie beim nächsten Mal wieder dabei. Der Podcast wird produziert von Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcasts.com. Es grüßt Sie ganz herzlich, Ihre Nadine Kammerlander.